Ich glaube, der Hauptunterschied ist, bei Trinkwasser geht es extrem viel um Hygiene, hygienische Anforderungen, das so zu konstruieren, dass man keine Toträume hat, richtige Materialien auszuwählen, die sozusagen auch geeignet sind für den Kontakt mit Trinkwasser. Das kommt beim Abwasser, da geht es darum eher, dass die Materialien den Kontakt mit dem Abwasser überhaupt aushalten. Das ist so der große Unterschied. Ich glaube, die Herangehensweise bei den Projekten ist gar nicht so, so unterschiedlich.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Es geht wieder weiter. Heute im Podcast zu Gast der Geschäftsführer der Harz Wasserwerke. Jetzt werden die Podcast-Zuhörer sagen, aber Moment mal, der war doch schon mal zu Gast. Ist das jetzt wieder ein Podcast-Update? Jein, nicht so ganz, denn letztes Mal hatten wir den kaufmännischen Geschäftsführer Lars Schmidt und er hatte, für diejenigen, die Folge schon gehört haben, damals gesagt gehabt, dass er nur nicht der Geschäftsführer ist, sondern einer von zwei Geschäftsführern ist. Und heute haben wir dabei den technischen Geschäftsführer Hendrik Rösch. Herzlich willkommen, Hendrik.
Hallo Hasan, danke für die Einladung.
Hendrik, lass uns mal so ähnlich wie bei Lars damals ein bisschen reflektieren, wo du eigentlich herkommst und was eigentlich dich und deine Kindheit geprägt hat. Wo kommst du her?
Ich bin in Winsen in der Luhe geboren worden, bin da auch aufgewachsen. Winsen in der Luhe muss man nicht unbedingt kennen, ja. Als Niedersachser eigentlich schon, aber für die überregional sind, kleiner Ort in der Nähe von Hamburg.
Okay, liegt irgendwo zwischen Celle und Hamburg, aber näher an Hamburg, dann habe ich dem erfahren.
Nicht zwischen Celle und Hamburg, ja doch, zwischen Celle und Hamburg, aber quasi oben an der Elbe.
Okay, und wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, dann sieht man, dass du auch mal Fitnesstrainer warst und jetzt aber der technische Geschäftsführer der Harz Wasserwerke. Jetzt müssen wir verstehen, was dazwischen alles passiert ist. Du hast eigentlich gelernt Zimmerer?
Genau, ich wollte immer schon Bauingenieur werden. Okay. Das war so ein Wunsch irgendwo, der in der 9., 10. Klasse mal entstanden ist, nach dem Praktikum. Ich habe gesagt, boah, ich will Bauingenieur werden. Bau finde ich toll.
Nach dem Praktikum heißt, wo warst du im Praktikum?
Ich habe in der Zimmerei Praktikum gemacht.
Okay.
Zimmerei, Tischlerei, Ingenieurbau. Und fand das Thema Bau einfach spannend. Ich fand das richtig spannend. Da ging mir ehrlicherweise das Herz auf und habe gesagt, naja, wenn ich das mache, dann möchte ich es auch von der Pike auf lernen. Also möchte 2 Jahre wenigstens praktisch mal was gemacht haben, um das ganze Thema wirklich vom Grund auf zu verstehen, bevor ich mich mit der Theorie beschäftige und habe danach erst Bauingenieurwesen studiert.
Okay, also das heißt, in dem Jahr 98, 97 war die Ausbildung zum Zimmerer?
98.
98. Bis 2000?
Bis 2000, genau. Dann habe ich Bauingenieurwesen in Hamburg studiert.
Ah, und dann hast du da parallel, warst dann Fitnesstrainer während des Studiums, oder wie war das dann?
Nee, ich war vorher Fitnesstrainer, das habe ich schon während der Schule gemacht.
Ah, okay. Zum Geldverdienen einfach.
Nebenbei. Einfach zum Geldverdienen.
Okay.
Und parallel zum Studium habe ich im Ingenieurbüro gearbeitet. Eigentlich wollte ich in den Hochbau. Und durch Zufall bin ich über eine Freundin ins Thema Wasser reingerutscht.
Welche Firma war das damals?
Consul Aqua Hamburg. Ist okay, eine Tochterfirma von Hamburg Wasser.
Ja.
Ingenieurbüro.
Ja. Und was hat dich dann da fasziniert, als du gesagt hast, doch nicht zurück in Hochbau, lieber im Wasser bleiben?
Das Medium war super spannend. Super spannende Aufgaben. So die Kombination aus Bau, aus technischer Ausrüstung, Anlagenbau, Elektrotechnik. Da kamen viele Disziplinen zusammen. Ich habe gesagt, Mensch, das macht Spaß. Und darüber hinaus ist es ehrlicherweise auch ein sinnstiftendes Thema. Ne? Daseinsvorsorge, für die Daseinsvorsorge zu sorgen, irgendwo schon als Jungingenieur mal ein Wasserwerk zu projektieren und dafür zu sorgen, dass irgendeine Kommune Trinkwasser zur Verfügung hat, ist super spannende Aufgabe.
Und kannst du dich zurückerinnern, was war dein erstes Projekt bei Consul Aqua?
Puh.
Und war Consul Aqua überhaupt nur für Hamburg zuständig oder waren die als Dienstleister überall dabei?
Damals war Consul Aqua überall zuständig, nur nicht für Hamburg.
Okay.
Also als Dienstleister im Wesentlichen in Deutschland unterwegs, teilweise auch international. Ich glaube, mein erstes Projekt war ein Trinkwasserbehälter in Husum, den ich saniert habe.
Okay, und das war schon im Jahr 2002, 2003,
sowas. Das muss irgendwie 2004 irgendwo in der Richtung gewesen sein.
Okay, und dann hast du Ingenieurwesen studiert und bist dann richtig eingestiegen.
Genau, ich habe direkt nach dem Studium bin ich bei der Consul Aqua als Projektleiter gleich eingestiegen und habe dann meine ersten Projekte übernommen,
Und welche Projekte haben dich dann da im richtigen Berufsleben dann auch wirklich geprägt? Also wo du sagst, das waren die Projekte, für die ich zuständig war und das war dann quasi die Entwicklungsphase von dir selber?
Du meinst jetzt so ganz am Anfang der Karriere?
Ja, genau.
Schwer zu sagen, waren ganz, ganz viele unterschiedliche spannende Projekte dabei. Vielleicht ein Thema, was ich bis heute ganz spannend finde, ist, dass ich meine Diplomarbeit damals auch bauen durfte. Ich habe meine Diplomarbeit über den Neubau eines Wasserwerks in Husum geschrieben und habe nach der Diplomarbeit dieses Wasserwerk dann auch selber gebaut.
Cool, okay. Das war damals schon ein Bauvolumen von
4-5 Millionen Euro.
Okay, und da war es im Alter von?
Alt war ich denn da? Ende 20.
Okay, ist ja schon eine gewisse Verantwortung, die man da trägt, weil man die Aufträge steuern muss, weil man das Personal steuern muss, das so planen muss, am Ende nichts schief geht. Am Ende geht eh alles schief, aber nicht.
Dem würde ich erstmal widersprechen, dass immer alles schief geht, aber ja, das Potenzial ist da, klar, dass mal was schief geht, aber.
Und jetzt hol uns mal ein bisschen aus der Vergangenheit mal ab. Also Consul Aqua, da als Ingenieur eingestiegen und wie waren danach die nächsten Jahre bis zum Point Harzwasserwerke?
Ich habe von 2000 bis 2008 in Hamburg gearbeitet, habe mich da viel mit dem Medium Trinkwasser beschäftigt im deutschen Raum. Danach bin ich nach Berlin gegangen, auch zum Ingenieurbüro, eine Tochterfirma der Berliner Wasserbetriebe.
Okay.
War da nicht nur im Trinkwasser unterwegs, sondern auch im Abwasser.
Okay.
Also ich wollte einfach auch mal den Horizont ein bisschen erweitern. War nicht nur national in Projekten unterwegs, sondern auch international, war viel im Mittleren Osten. Hab zum Beispiel in Bahrain damals eine riesen Kläranlage projektiert, Bauvolumen so gute 200 Millionen Euro.
Okay. Und international heißt, wo warst du noch überall unterwegs?
Ich war im Kosovo.
Okay.
Ich war in Peru.
Und was waren da die Projekte? Ist das eigentlich immer dasselbe oder ist das immer individuelle Bauprojekte? Was passiert da?
Ganz unterschiedliche. Peru war ein Forschungsprojekt.
Was wurde da geforscht?
Da ging es um Wasserversorgung in semi-ariden Regionen der Welt.
Was heißt das? Übersetzt für normale?
Da ging es darum, wie Wasserversorgung, also der Westen von Peru, also westlich der Anden, ist sehr, sehr trocken. Und da wird das Wasser mehrfach verwendet und quasi der Flusslauf von oben aus den Bergen runter bis ins Tal, da gibt es halt unterschiedliche Nutzergruppen, die das Wasser immer wieder verwenden, um da drauf zu gucken, wie funktioniert eigentlich Abwasserreinigung, Trinkwasser und Trinkwasserversorgung zusammen in so einem System. Also sehr, sehr spannend.
Das heißt aber, in Berlin hast du das erste Mal nicht nur für die Wasserversorgung gearbeitet, sondern auch für Abwasser. Und was glaubst du, war der größte Unterschied zwischen Abwasser und Wasserversorgung auch in der Herangehensweise an Projekten, in der Herangehensweise der Strukturen und vielleicht auch der Konstruktionen? Also was sind da so die Unterschiede?
Ich glaube, der Hauptunterschied ist, bei Trinkwasser geht es extrem viel um Hygiene, hygienische Anforderungen, das so zu konstruieren, dass man keine Toträume hat, richtige Materialien auszuwählen, die sozusagen auch geeignet sind für den Kontakt mit Trinkwasser. Das kommt beim Abwasser, da geht es darum, eher, dass die Materialien den Kontakt mit dem Abwasser überhaupt aushalten. Das ist so der große Unterschied. Ich glaube, die Herangehensweise bei den Projekten ist gar nicht so, so unterschiedlich.
Okay. Und was sind denn überhaupt Materialien, die hygienisch genug sind, um Trinkwasser um mit Trinkwasser in Kontakt zu kommen?
Ein Medium ist Beton. Beton oder Zemente funktionieren durch den hohen pH-Wert super gut.
Okay.
Haben ehrlicherweise auch schon die alten Römer rausgefunden, dass genau so ein Produkt gut geeignet ist. Da kann man auch auf Organik verzichten. Und ein anorganischer Baustoff bietet halt auch keinen Nährboden für Keime und Bakterien.
Okay.
Sehen wir vielleicht auch gerade aktuell hier in der Nähe von Hildesheim. Wir haben den großen Trinkwasserbehälter in Petze gebaut. Bauwerk 70 mal 70 Meter groß. Der besteht komplett aus Beton. Da ist keine Beschichtung drauf oder irgendwas. Das ist der reine Beton.
Das ist eigentlich so eine Betongrube. Und wie du schon gesagt hast, 70 mal 70 Meter. Also muss man sich mal erstmal vorstellen, wie viele Fußballfelder das wären. Aber dazu kommen wir später vielleicht noch. Also nochmal zurück. Du warst jetzt international tätig, du warst in Kosovo, du warst in Peru. Hast du da Gedanken gemacht, wie man da die Wasserkreisläufe optimieren kann, wie man da die Wasserversorgung optimieren kann? Und wie ging es dann weiter?
Ich bin, jetzt muss ich mal selber überlegen, 2017 bin ich nach Hildesheim gekommen. Und zwar erst zum Ingenieurbüro Papsch und Partner. Ich habe da als Projektleiter gearbeitet und bin dann 2018 zu den Harzwasserwerken gekommen. Erst als Leiter Planung und Bau. Habe das bis 2022 gemacht, bis Ende 2022. Und dann 2023 bin ich technischer Geschäftsführer der Harzwasserwerke geworden.
Nochmal ganz kurz zurück, aber noch zu Papsch, um das nochmal kurz zu erläutern. Also haben ja auch viele Leute gar nicht auf dem Schirm, aber ich finde, Papsch ist auch schon eine der bekanntesten Firmen, was Ingenieurwesen angeht in eurer Branche. Und es ist ja schon schön, dass die in Hildesheim sitzen. Also wir haben, glaube ich, generell so eine Wasserkompetenz in Hildesheim. Also auch zum Beispiel jetzt in der Abwasserwirtschaft, auch DWA Nord sitzt dann irgendwie auch hier. Dann Harzwasserwerke sitzen in Hildesheim, Papsch sitzt in Hildesheim.
Consor Aqua Hildesheim sitzt in Hildesheim.
Genau. Und wir haben ja schon eine gewisse Kompetenz, die hier geballt ist. Und was eben auch schön ist, weil dann passiert die Wertschöpfung eben hier. Dann sind die Arbeitsplätze hier, dann wird hier gebaut, dann sind hier deren Büroräumlichkeiten. Davon verdienen die lokalen Handwerker hier Geld und so weiter und so fort. Und aber was waren jetzt, was macht Papsch eigentlich und was hast du da gemacht?
Papsch macht Planung im, sag mal, Wasserbereich, also Wasserwerke, Behälter, Rohrleitungen, im Abwasserbereich auch dieses ganze Portfolio von der Entsorgung bis hin zur Aufbereitung oder Behandlung. Die machen auch noch Infrastrukturbau, Brückenbau. Ja, mittlerweile extrem großes Portfolio. Bin jetzt ein paar Jahre raus, ich kenne es nicht mehr komplett.
Ja.
Sind ja auch vor ein paar Jahren mit dem Ingenieurbüro Richter zusammengegangen.
Und wie bist du damals darauf angesprochen worden? Also läuft das nicht über den Hettental, der dann nicht anruft? Oder dann hast du dich einfach da beworben und wolltest Stelle haben? Oder wie ist es passiert?
Wo meinst du jetzt, bei Papsch?
Ja, genau.
Bei Papsch habe ich mich beworben.
Okay.
Ein Freund von mir hat gesagt, Mensch, die suchen jemanden, du willst irgendwie nach Hildesheim, du willst nach, oder nach Braunschweig.
Ja.
Und dann habe ich einfach mal meine Bewerbung rübergeschickt.
Und warum wolltest du nach Braunschweig?
Aus privaten Gründen.
Okay.
Also meine Frau wohnte schon in Braunschweig, ich war noch in Berlin und bin gependelt und dann war irgendwie für mich die Entscheidung, die Region hier finde ich viel, viel schöner als Berlin.
Okay.
Auf Dauer war es mir dann auch zu groß und fühle mich mittlerweile total pudelwohl hier in der Region.
Cool. Und dann die ersten Tage bei den Harzwasserwerken, als du dann da die Leitung übernommen hast. Was war bei den Harzwasserwerken dann irgendwie doch deutlich anders als bei allen anderen Firmen? Also wie hast du da so die ersten Tage erlebt? Wie hast du da so die Kultur erlebt? Was würdest du sagen, was euch da auszeichnet?
Also bei den Harzwasserwerken habe ich eine super offene Willkommenskultur erlebt. Also das fand ich schon bemerkenswert. Ich bin da angekommen und gut, man hat mich ad hoc mal 100 Leuten vorgestellt, wo ich dann gesagt habe, okay, kann ich mir nicht alle Namen merken, aber alle haben mich super, super freundlich aufgenommen. Ich muss auch sagen, wenn ich Fragen hatte, irgendwo im Unternehmen, und das geht, glaube ich, allen so, die mal neu in ein Unternehmen kommen, dass da Sachen unklar sind, sie irgendwie Hilfestellung brauchen. Und da hat nie jemand gesagt, Mensch, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe keine Lust, sondern Fragen wurden halt immer beantwortet. Hat immer, im Zweifelsfall dir immer einer geholfen.
Und was waren dann bei den Harzwasserwerken dann deine Themen? Also was waren da die ersten Baustellen, für die du verantwortlich warst?
Die große Baustelle am Söse Unterwasserbecken war ein Projekt, was ich übernommen habe als, oder was heißt, nicht selber übernommen habe, habe meine Mitarbeitenden übernommen. Ich habe halt viel gesteuert, klar, als Leiterplanung und Bau.
Was denn? Also was heißt denn, ich habe da viel gesteuert? Also heißt es dann, dass du dann dir die Angebote einholst für die Handwerker? Heißt es, dass du mitplanst, mitzeichnest? Also wie sah damals dein Arbeitsalltag aus?
Mein Arbeitsalltag war so, dass ich quasi ein bisschen dirigieren musste, sodass die Mitarbeitenden im Bereich Planung und Bau alle ihre Aufgaben hatten, ihre Projekte hatten, bei Fragen Richtung und Orientierung gegeben habe, die auch weiterentwickelt habe. Man guckt halt auch aus der Führungsrolle drauf, sagt, guckt sich formal, klar, logisch, wir sind in Deutschland, das geht nicht ganz ohne Formalien, auch wir arbeiten mit Geld der Trinkwasserkunden, ganz klar.
Ja.
Wir suchen die wirtschaftlichsten Angebote raus, die Rahmenbedingungen sind vorgegeben, das heißt, ich habe natürlich nochmal drauf geguckt und gesagt, okay, die Auswertung ist so, wie sie gemacht ist, ist sie korrekt. Wir haben den Wirtschaftlichen vorgeschlagen, der bekommt den Zuschlag.
Wir hatten jetzt vor 2 Tagen den Ministerpräsidenten hier bei uns, Olaf Lies, und der hat halt gesagt gehabt, gut, wir haben 14,5 Milliarden für Infrastruktur, da müssen wir jetzt überlegen, wie wir jetzt das Geld investieren, wann wir es investieren, wo wir es investieren. Und zur Infrastruktur gehört eben auch die Wasserversorgung, und da haben wir einen ganz großen Nachholbedarf. Jetzt musst du uns mal erklären, es ist ja so, diese Leitungen, die überall in ganz Niedersachsen verteilt sind, die sind ja teilweise 70, 80, 100 Jahre alt.
Ja.
Und die haben es irgendwie auch 100 Jahre ausgehalten. Aber es ist ja ein Monsterprojekt, wenn man jetzt sagt, wir müssen jetzt langsam mal nach 100 Jahren die Leitungen austauschen. Und das ist ja mit enormen Aufwand verbunden, weil es eben tief in die Infrastruktur eingreift.
Ich glaube, das ist ein Thema, das trifft die gesamte Branche. Das trifft nicht nur die Harzwasserwerke, das trifft quasi Gesamtdeutschland. Wir haben viele, viele Anlagen in den 70er, 80er Jahren gebaut. Das ist so der Schwerpunkt, in dem, sagen wir, die Infrastruktur entstanden ist. Bei uns sind sie teilweise noch älter. Und wir merken, der Zyklus ist wieder dran. Also es kommen auf uns Hunderte von Millionen und Milliarden an Investitionen zu. Nicht nur auf die Harzwasserwerke, sondern wie gesagt auf alle. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, der sich die Branche echt stellen muss.
Und ihr investiert ja auch irgendwie, ich glaube, jedes Jahr zwischen 10, 15, 20 Millionen Euro, kommt das hin?
Wir investieren zwischen 20 und 30 Millionen Euro pro Jahr in unsere...
Pro Jahr?
Pro Jahr.
Und diese Entscheidungen gehen dann über deinen Tisch, wo wir es investieren, wann wir es investieren, mit wem wir es investieren. Und das sind dann dein Thema im Alltag?
Das ist im Alltag mein Thema, genau.
Okay.
Und also strategische Entscheidungen auch. Bauen wir das Gleiche nochmal? Oder bauen wir es größer, bauen wir es kleiner, bauen wir es anders? Brauchen wir genau die Anlage an der Stelle noch, oder hat sich der Bedarf zum Beispiel verändert? Wir bauen jetzt die Anlage einfach woanders.
Und woran macht ihr das fest? Gibt es gerade irgendwie zufälligerweise so ein Best Practice, wo du sagst, da haben wir jetzt gerade eine Anlage gebaut, haben wir uns dagegen entschieden, weil brauchen wir nicht mehr, und es macht, also woran macht die Strategie fest?
Wir gucken auch einmal auf die Kundenbedarfe, also wo es wird perspektivisch welche Menge an Wasser benötigt. Muss natürlich auch immer...
Und da sprechen wir über Privatkunden oder über Gewerbekunden oder was?
Bei uns sprechen wir über Kommunen. Also okay. Kommunen, Stadtwerke, EFI ist ein Kunde.
Okay.
Oder SWB in Bremen ist ein Kunde.
Okay.
Wir versorgen...
Eigentlich alle, oder? Niedersachsen und Bremen eigentlich alle oder fast alle?
Insgesamt versorgen wir als Vorversorger rund 2 Millionen Menschen in Niedersachsen und Bremen mit Trinkwasser.
Ja, und nochmal zurück zur Strategie. Also woran macht ihr die Strategie fest? Wo ihr Anlagen braucht, wo nicht? Wie fällt ihr so eine Entscheidung?
Du hast auf der einen Seite die Ressourcen. Sag mal, die sind ja relativ fix. Du hast die Talsperren im Harz, du hast die Wasserwerke im Grundwasserbereich. Da haben wir gewisse Mengen an Trinkwasser zur Verfügung. Dann gibt es auf der anderen Seite ja Kundenbedarfe. Das heißt, die Bremer brauchen eine Menge Wasser, X an Wasser, Hildesheim braucht eine Menge, Braunschweig braucht eine gewisse Menge. Und wir müssen ja dazu gucken, dass wir die Mengen, die dort gebraucht werden, auch dorthin bekommen.
Und
das ist die große strategische Aufgabe, das Geld dann auch genau so richtig zu investieren, an den richtigen Stellen sozusagen auch mal Anlagen größer zu bauen oder auch mal zu sagen, genau da brauchen wir sie jetzt nicht mehr. Der Bedarf und das Abnahmeverhalten hat sich schlicht und ergreifend verändert.
Klingt aber auch nach ganz viel Logistik und klingt auch nach ganz viel Datenauswertung. Also ihr müsst ja anhand von irgendwelchen Daten ausmachen, dass ihr da mehr Bedarf erwartet. Wie digital, wie datengetrieben seid ihr überhaupt?
Ich würde mal sagen, wir sind extrem gut, was das Thema Daten angeht. Ich sag mal, unsere ganzen Projekte zum Beispiel werden in einer riesen Datenbank verwaltet für alles, was so für die nächsten 20 Jahre vorgedacht ist an Projekten, ist bei uns zum Beispiel alles in der Datenbank. Da gibt es keine Excel-Tabellen mehr, das ist auswertbar vorhanden. Wir können unsere Power BI-Auswertungen fahren.
Was für eine Auswertung?
Power BI.
Okay, was heißt das?
Das ist ein cooles Tool von Microsoft, um sozusagen aus Datenbanken im Prinzip Auswertung rauszuziehen.
Und welche Daten sind, schaut euch ja genauer an? Ist das dann irgendwie, ist das der Talsperrenstand? Ist das der Abfluss von Trinkwasser? Ist das der Einkauf von euren Kunden pro Jahr, pro Fläche? Oder was sind so die wichtigsten KPIs für dich?
Also das eine ist das Thema, Wasserbedarfe. Und zwar nicht nur pro Jahr. Wir gucken da auch ganz stark auf Stundenspitzen oder Tagesspitzen.
Okay.
Die Grundlast können wir super gut bedienen. Das ist immer bei der Wasserversorgung nicht das große Problem. Aber so die super großen Spitzen, die mal im Sommer kommen, das sind eigentlich die Punkte, die so ein System dann auch an den Rand der Auslastung bringen. Und genau dafür müssen wir die optimale Auslegung finden.
Wie ist denn eigentlich der technische Prozess von es regnet, Talsperren werden irgendwie gefüllt zu wir haben irgendwie wieder Wasser im Wasserhahn?
Okay, das ist, jetzt würde ich mal ein bisschen weiter ausholen. Es regnet, jetzt bleibe ich bei deinem Beispiel, es regnet. Und dann muss es erstmal eine ganze Zeit lang regnen, bis sozusagen auch die kleinen Bäche und Flüsse, die sozusagen einer Talsperre zulaufen, dann auch wieder Wasser führen. Aktuell sind sie relativ ausgetrocknet. Da muss okay. Der Boden erst wieder mit Wasser gesättigt werden, bevor das Wasser abflusswirksam wird. Dann läuft es in die Talsperre.
Okay.
Bei zum Beispiel einer Söse-Talsperre läuft es in eine Vorsperre.
Okay.
In der Vorsperre, das ist wie ein Sedimentationsbecken. Da werden erstmal Sedimente, alles was so mit in den Bächen mitkommt.
Wird filtriert.
Wird ab, setzt sich da einfach ab.
Okay.
Dann geht es in die große Hauptsperre. Da wird es eingespeichert. Die Hauptsperre ist unser großer Wasserspeicher.
Okay. Aber noch nicht trinkfähig. Also
das ist noch kein Trinkwasser, das ist einfach Oberflächenwasser, das ist Rohwasser. Das geht ins Wasserwerk, wird im Wasserwerk aufbereitet in verschiedenen Verfahrensteps. Da wird es jetzt ein bisschen, das wird jetzt ein bisschen arg technisch. Das würde ich jetzt mal einfach überspringen. Wir haben sozusagen unsere Aufbereitungstechnik im Wasserwerk, wo Stoffe zudosiert werden, um Partikel rauszufiltern oder abzusetzen. Und dann wird es einmal zwischengespeichert in einer sogenannten Rheinwasserkammer. Und von da aus geht es dann übers Netz zum kommunalen Versorger, beispielsweise hier in Hildesheim zu EFI.
Und das Netz gehört dann den Kommunen oder auch noch euch? Oder
Das Netz gehört uns.
Okay.
Wir übergeben sozusagen, ich nenne es mal Ortseingang Hildesheim an die EFI.
Ah, okay. Und ab da übernimmt die EFI dann mit seinem städtischen Netz und verteilt es dann selber weiter?
Genau.
Okay.
Wir betreiben rund 520 Kilometer Leitungsnetz in Niedersachsen.
Die alle wahrscheinlich zu 90%, 80-70% mindestens 50 Jahre alt sind.
Ja. Das ist auch kein Thema. Also es ist kein großes Problem, dass die Leitungen so alt sind. Hm. Die sind auch dafür ausgelegt. Die haben entsprechenden Korrosionsschutz. Das funktioniert.
Das würde aber auch dann bedeuten, dass die deutschen Ingenieure damals gute Arbeit geleistet haben.
Super Arbeit.
Ist das europaweit, ist das überall so? Oder sind wir da Spitzenreiter? Oder was ist eine besondere Eigenschaft?
Ich würde schon mal sagen, die deutsche Wasserversorgung ist richtig, richtig gut. Wir können bedenkenlos Wasser aus dem Hahn trinken. Das kann ich nicht überall in Europa.
Hm. Und wir haben anfangs von Hygienestandards gesprochen. Und Hygienestandards in Deutschland im Vergleich zu Europa oder zur Welt, machen wir da ganz oben mit?
Da sind wir ganz vorne mit dabei. Da sind wir wirklich mitführend. Viele Länder geben zum Beispiel ganz große Mengen an Chlor dazu, damit das Wasser einigermaßen kalkfrei ist bei uns. Du kannst es schlicht und ergreifend trinken aus dem Hahn. Ja, auch wir, bevor du fragst, ja, auch wir dosieren Chlor, aber nur in ganz geringen Mengen. Mhm. Und wenn das Trinkwasser beim Kunden ankommt, ist das Chlor sozusagen nicht mehr messbar.
Was zeichnet eigentlich gutes Wasser aus? Ich habe jetzt gehört, okay, Chlorgehalt darf nicht so hoch sein. Was sind noch so die Elemente für gutes Wasser?
Vielleicht sollten wir eher darüber sprechen, was nicht drin sein sollte. Also okay. Das ist, glaube ich, eher das Thema. Wir sind ja nicht dabei, dass wir sagen, wir tun irgendwas ins Wasser rein, sondern wir nehmen ja Stoffe raus. Also ich sag mal, kommt immer ein bisschen drauf an. Eisen sollte nicht drin sein, Mangan, das sind so typische Stoffe, die bei den Grundwasserwerken rausfiltriert werden.
Und in deiner Funktion warst du auch mal mit einer HWW-Delegation in Kirgisien?
Genau, wir haben aktuell eine Betreiberpartnerschaft in Kirgisistan mit einer Kommune. Dort bearbeiten wir Fragestellungen wie Wasserverluste. Also die geben eine Menge X ins Netz rein, verkaufen aber nur einen Bruchteil davon. Da geht es darum, dass teilweise Zähler nicht funktionieren, dass das im Netz auch Rohrbrüche sind, große Wasserverluste sind. Da helfen wir denen sozusagen, ihr Netz und ihr System so auf Stand zu bringen, dass, gut, man wird jetzt nicht ad hoc auf den deutschen Standard kommen, ja, aber man kann mit relativ wenig Aufwand dort große Verbesserungen herbeiführen.
Und mit welcher Motivation dahinter hilft ihr denen? Also ist das einfach ein partnerschaftliches Verhältnis? Ist das?
Das ist ein Projekt, was von der Asian Development Bank finanziert wird.
Okay.
Das ist jetzt nicht so, dass man da ganz viel Geld mit verdient, sondern das ist für uns, unsere Mitarbeitenden, die Möglichkeit, auch mal, auch wenn man bei einem lokalen Wasserversorger oder bei einem überregionalen Fernwasserversorger arbeitet, auch mal ins Ausland zu kommen, auch mal ein bisschen über den Tellerrand rauszugucken und zu gucken, wie läuft das eigentlich in Ländern wie Kirgisistan.
Und was war dann deine persönliche Erkenntnis oder dein persönliches Learning in Kirgisistan?
Ich glaube, das hat mir jetzt wieder gezeigt, als ich in dem Land war, dass halt, dass wir nicht mit deutschen Standards immer agieren müssen und können, insbesondere wenn wir in solchen Ländern sind. Da muss es halt mit wenig Mitteln viel erreicht werden. Ja, da können wir nicht sagen, wir brauchen jetzt hier ein riesen Digitalisierungsprojekt. Das interessiert die erstmal überhaupt nicht. Die müssen die Basics erstmal hinbekommen.
Ihr könnt aber die Basics schon. Ihr müsst euch um Digitalisierung kümmern. Wir haben jetzt über Daten gesprochen und du meintest, ihr seid schon sehr datengetrieben, ihr seid schon sehr digital. Was sind so 2, 3 Use Cases, wo du sagst, daran mache ich es fest, dass die Harzwasserwerke innovativ sind?
Wir setzen gerade ein Riesenprogramm auf für das Monitoring unserer Talsperren. Da gab es eine Eigenentwicklung der Harzwasserwerke.
Heißt, ihr macht die Hardware selber, Software selber, ihr programmiert selber?
Also es gab eine Eigenentwicklung aus den 80er, 90er Jahren. Da hat jemand mit Datenbanksystemen was programmiert. Fand ich, muss man sagen, heutzutage schon mal echt innovativ. Das bauen wir jetzt alles in eine neue Software um, zusammen mit dem Hersteller, sodass wir wirklich auswertbare Daten bekommen. Da sind Talsperrenfüllstände drin, da sind Zuflüsse drin, da sind Abflüsse drin. Also alles, was sozusagen sich um die Talsperre dreht, alles, was wir messen, findet sich dann in einer Datenbank wieder.
Das heißt, dann hast du dann in deinem Büro einen Monitor mit Live-Daten.
Ich habe natürlich keinen Monitor an der Wand hängen. So schnell ändert sich jetzt an der Talsperre erstmal nichts.
Okay.
Aber klar, ich kann darauf zugreifen.
Manchmal passen ja aber doch unerwartete Dinge, wie zum Beispiel Hochwasser und Weihnachten. Das letztes Jahr oder was vorletztes Jahr?
Vorletztes Jahr, 2023.
Weihnachten vorletztes Jahr. Und ich kann mich erinnern, da wir auch eure Kanäle mit begleiten dürfen, dass wir dann ad hoc über LinkedIn, Instagram Menschen was mitteilen mussten, dass eben es Probleme gibt und man die irgendwie lösen muss und irgendwie auch Mitteilungen rausschicken musste. Wie hast du diese Tage erlebt damals?
Spannende Frage. Das waren durchaus, ich nenne es mal, aufregende Tage. Also wir haben keinen Krisenfall im Unternehmen ausgerufen, weil wir die Situation schon unter Kontrolle hatten. Wir sind sehr vorausschauend in das Thema gegangen. Wir haben schon, bevor die großen Regenmengen runterkamen, in den Talsperren sozusagen Freiräume geschaffen.
Also ihr habt es erwartet?
Ja, wir haben es erwartet. Wir haben proaktiv Wasser abgelassen.
Auch in der Menge? So erwartet?
Ja, das ist immer schwer zu sagen. Wir haben gesehen, da kommt richtig was auf uns zu. Wenn man, und da müssen wir natürlich auch drauf zugreifen, sich die DWD-Daten, also Deutscher Wetterdienst, die Vorhersagen angeguckt hat, dann waren die einfach mal nicht richtig. So, aber uns war klar, das passt nicht, da kommt mehr. Und das wird stärker als erwartet oder vorhergesagt und das ist auch eingetreten.
Und was musst du dann aktiv quasi mit beeinflussen, mit entscheiden? Ist das dann, dass wir irgendwo an der Talsperre Wasser ablassen oder entscheiden das eher die Bereichsleiter und du bist da gar nicht mit involviert? Was passiert in den Tagen bei dir in der Geschäftsführung?
Das Thema Talsperrenmanagement in solchen Krisen, ich nenne es mal Krisenfall in Anführungsstrichen,
ja.
findet in ganz, ganz enger Abstimmung mit dem NLWKM hier in Braunschweig statt, weil die den großen Überblick haben, was passiert eigentlich in den Unterläufen. Also die haben einen großräumigen Überblick und mit denen wird abgestimmt, okay, jetzt machen wir den Grundablass an der Okertalsperre auf oder wir machen die nicht auf, passt gerade nicht. Genau mit denen läuft sozusagen und über die Hochwasservorhersagezentrale läuft eine ganz enge Abstimmung.
Ist das dann auch eure Aufgabe, dann die Gesellschaft vorher zu informieren oder seid ihr da eigentlich raus aus dem Thema, weil eure Aufgabe ist einfach nur ist, eure Talsperre in Ordnung zu halten, die Versorgung in Ordnung zu halten?
Also wir informieren natürlich auch, was bei uns gerade passiert, ganz klar. Sehen wir auch als Aufgabe bei uns, dass wir wirklich als Anführungsstrichen Service-Dienstleistung dort mit informieren und Transparenz schaffen, was bei uns passiert.
Ja.
Die Aufgabe selber liegt natürlich auch bei der Vorhersagezentrale, Hochwasservorhersagezentrale und auch bei den Kommunen und Landkreisen.
Weil wenn man auf eure Website drauf geht, dann sieht man ja, das sind unsere Aufgaben, dann sieht man klar Trinkwasserversorgung, dann sieht man aber auch Hochwasserschutz, dann sieht man auch Niedrigwasseraufhöhung. Das sind dann eben auch dann Teilbereiche.
Das sind Teilbereiche und Hochwasserschutz heißt, wir halten in unseren Talsperren einen Hochwasserschutzraum frei.
Okay.
Das ist sozusagen die obere Lamelle in der Talsperre, die bleibt frei. Wenn es mal stark regnet und wir kommen in den Bereich rein, dann sehen wir zu, dass wir sozusagen stärker wieder Wasser ablassen, sodass der Bereich wieder frei wird.
Und Niedrigwasseraufhöhung zum Schutz der Tierfeld.
Schutz des aquatischen Lebens in den Gewässern. Wenn man jetzt mal auch dieses Jahr Revue passieren lässt, wissen Sie alle, das Frühjahr war extrem trocken. Wir hatten das trockenste Frühjahr seit, ich glaube, Beginn der Wetteraufzeichnungen. Auch in den Zeiten läuft zum Beispiel an der Okertalsperre über 1 Kubikmeter pro Sekunde wird abgegeben in den Unterlauf. Und das hält natürlich auch die Oker dann am Leben.
Auf einer Skala 1 bis 10, wie nachhaltig seid ihr?
Schwer einzuschätzen. Also wir sind, glaube ich, ein sehr, sehr nachhaltiges Unternehmen.
Wenn wir sagen, 7 ist gut, aber mit ein bisschen Luft nach oben, ist das dann eine 7?
Ja, dann wäre ich eher bei der 8.
Bei der 8, okay. Und woran machst du das fest, dass ihr nachhaltig seid? Also ich weiß, ich habe gelesen gehabt, ihr gewinnt halt auch selber Strom, also regenerative Energie mit Wasserkraft. Das ist, glaube ich, ein Use Case.
Klar, wir beziehen nur Grünstrom. Also wir beziehen jetzt keinen Kohlestrom oder Atomstrom. Wir beziehen wirklich rein grünen Strom. Wir haben uns mit unserer Klimastrategie beschäftigt, Scope 1, Scope 2, also direkte Emissionen und auch teilweise indirekte Emissionen. Und da stehen wir echt gut da. Wir haben relativ wenig Emissionen. Und spannend ist, die größte Emission bei uns im Unternehmen ist die Entsäuerung von Wasser in einem unserer Wasserwerke. Das ist der größte CO2-Treiber, den wir im Unternehmen haben.
Die Entsäuerung.
Die Entsäuerung. Da wird CO2 quasi ausgestrippt aus dem Wasser.
Okay. Kannst du uns diesen Verfahren schon mal ein bisschen genauer erklären? Also da kommt Wasser rein, dann ist da irgendeine Anlage?
Kommt Wasser rein, das wird verdüst.
Okay.
Kommt so über feine Düsen, wird es im Raum verteilt, wird Luft durchgepustet, ganz, ganz einfach erklärt. Und CO2 wird dabei ausgetragen.
Aha, okay. Und das ist so der
Haupt... Das ist der Haupt-CO2-Treiber bei uns im Unternehmen.
Aber der Schritt ist ja nicht umlenkbar. Also man kommt ja nicht drum rum. Also das muss man ja machen.
Das muss man. Man kann sich natürlich danach überlegen, was mache ich damit? Kann ich die Abluft über einen Biofilter fahren und sich...
Über was?
Über einen Biofilter fahren, okay. Um sozusagen auf die... Ja, das... Die Möglichkeit nennt sich Carbon Capture and Storage sozusagen, also irgendwo das CO2 wieder zu binden, einzufangen, da gibt es erste Pilotversuche.
Okay. Und ich habe auch ganz viel gelesen, dass man halt auch jetzt nicht direkt bei euch eine Wasserversorgung, aber zum Beispiel in der Abwasserwirtschaft kann man dann in den Prozessen, wo halt nebenbei Gase entstehen, dass man auch das wieder nutzen kann für Energie. Also dass man eben Gase für Energie nutzen kann oder irgendwo, wo Wärme entsteht, dass man die Wärme wieder umwandeln kann in Energie. Gibt es da auch ähnliche Use Case bei euch?
Das Thema Gase gibt es bei uns nicht. Also nicht wie in der Abwasserwirtschaft. Da habe ich Vollgase, die kann ich nutzen. Natürlich kann man, da überlegen wir auch gerade, kann man zum Beispiel aus Trinkwasser Wärme gewinnen über einen Wärmetauscher, eine gewisse Wärmemenge rausziehen. Das sind aber Themen, die gucken wir uns gerade aktuell an. Aber ich glaube, die ganz großen Use Cases gibt es da eher nicht.
Ihr habt ganz viele große Flächen. PV müsste ein Thema sein. Ja. Ich habe auch mal gelesen gehabt, ist jetzt nicht bei euch, aber auch PV-Anlagen auf dem Wasser in den in Talsperren ist auch möglich. Heißen, glaube ich, PV-Boats oder so.
Floating PV.
Floating PV, genau. Ja.
Ist nicht wirklich ein Thema für uns.
Wegen Hygiene wahrscheinlich.
Ja, also einmal im Harz sozusagen verschatte ich natürlich auch durch das umliegende Gebirge immer wieder auch die Oberflächen. Wir haben PV-Anlagen und wir sind auch gerade dabei, PV-Anlagen aufzubauen. Das ist aber weniger daraus getrieben, dass wir noch irgendwo Energie benötigen, sondern wir erhöhen unseren Autarkiegrad.
Okay, verstehe. Ja. Was sind aktuell generell in der Wasserversorgung die größten Herausforderungen?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist der Klimawandel. Weil wir sehen, wir haben dieses Jahr ein super trockenes Frühjahr gehabt. Der Sommer war wieder durchschnittlich, aber wir merken, da kommen deutlich mehr Extremereignisse. Ja, gucken wir zurück, 2017, Hochwasser.
Was ist die Konsequenz? Heißt das, müssen wir uns Angst machen, müssen wir Angst haben, dass wir dann in 5 Jahren den Wasserhahn aufdrehen, da kommt nichts raus? Oder was ist die Konsequenz von dem Klimawandel auf euch?
Also ich glaube, die Angst kann man allen nehmen. Also da sind wir dabei, uns intensiv darauf vorzubereiten. Die Herausforderung für uns wird sein, mit größeren Extremereignissen klarzukommen. Also mal ein Hochwasser, dann wieder trocken, dann wieder vielleicht ein Hochwasser. Aber wahrscheinlich kommt das auch in deutlich kürzeren Abständen. Mal Beispiel, jetzt überleg du mal, wie oft hast du in den letzten Jahren das Thema Jahrhundertregen, Jahrhunderthochwasser gehört? Die Begriffe tauchen relativ häufig auf mittlerweile.
Obwohl sie Jahrhundertregen heißen.
Genau.
Ja, stimmt. Das heißt auch eine gewisse Aggressivität oder eine gewisse Stärke in der Dynamik der ganzen Ereignisse, was dann bedeutet, ihr müsst euch personell vielleicht neu aufstellen, strukturell vielleicht neu aufstellen. Kann aber vielleicht auch eine Chance sein.
Ja, kann auch heißen, wir brauchen vielleicht perspektivisch mehr Speicherraum in unseren Talsperren.
Um auf diese Dynamik reagieren zu können.
Genau. Können ja alles Maßnahmen sein. Da sind wir noch gar nicht so weit. Wir untersuchen solche Sachen gerade in Machbarkeitsstudien, was überhaupt möglich ist, um das System einfach klimaresilienter aufzustellen.
Wenn ich mich fragen würde, was überhaupt alles möglich ist, würde ich, glaube ich, auch die KI fragen. Wo nutzt ihr die KI bei euch im Unternehmen?
Wir bauen gerade einen internen Chatbot.
Okay.
Für interne Fragen, die aufkommen. Ansonsten sind wir mit dem KI-Einsatz erstmal relativ zurückhaltend. Wir geben natürlich als Kritis Unternehmen keine internen Firmendaten bei ChatGPT ein.
Ja.
Das geht nicht. Wir haben aber zum Beispiel zusammen mit Goslar, mit der Unterwasserbehörde, eine KI-gesteuerte Hochwasservorhersage entwickelt. Also die KI kann für die nächsten Stunden voraussagen, welche Abflussmengen voraussichtlich ankommen werden, um Vorbereitungen zu treffen, falls zu viel Wasser ankommt und es irgendwo zu Überflutungen in Goslar kommen könnte.
Aber ist das dann wirklich neu? Also ich hätte jetzt gedacht, dass halt Wetterberichte, DWD und Co. halt sowas auch schon liefern.
Na gut, Wetterbericht liefert dir, so viel Regen kommt runter.
Okay.
Aber ein System, was quasi mit Abflüssen aus Gebieten. Also es regnet irgendwo und das Wasser fließt ich nenne es mal ganz einfach den Berg runter, bis es irgendwo ankommt und vielleicht noch aus mehreren Ecken zusammenfließt. Da muss man erstmal überlegen, welche Mengen kommen da an, aus welchen Einzugsgebieten. Da haben wir die KI zusammen mit der Unteren Wasserbehörde in Goslar trainiert und haben da gute Ergebnisse erzielen können.
Jetzt bist du seit knapp zweieinhalb Jahren technischer Geschäftsführer. In dieser Zeit, auf welches Projekt bist du besonders stolz? Wenn du eins hervorheben müsstest.
Ja, ich überlege.
Gibt zu viele Auswahl, ne?
Es gibt, ja, wir haben echt viel bewegt in den letzten Jahren. Wir haben es jetzt in den letzten Tagen auch nochmal Revue passieren lassen. Da ist viel passiert. Wir haben echt durchaus das Unternehmen gut neu aufgestellt. Wir haben ein Restrukturierungsprojekt, was ich glaube, sehr, sehr gut gelungen finde. Wir haben das Unternehmen ein bisschen neu sortiert. Wir haben wir haben eine Mitarbeiterbefragung gemacht. Und da kam auch viel raus, Mensch, und da ist so ein großer Abstand im Unternehmen zwischen den Betriebsstellen und Hildesheim und der Geschäftsführung. Und wir haben sozusagen eine Hierarchieebene rausgenommen. Wir haben mehr Leute direkt an die Geschäftsführung angebunden. Wir haben eine große erste Führungsebene jetzt, die als Team mit uns zusammen das Unternehmen steuern.
Heißt ja aber, wenn ihr eine Ebene rausgenommen habt, wodurch jetzt mehr Menschen an euch berichten, an dich und an Lars, dass ihr mehr mitbekommt, aber dass ihr auch mitentscheidet oder mitarbeiten müsst dann auch als Konsequenz?
Also mitarbeiten sowieso, ne?
Ja.
Also wäre falsch zu sagen, wir sitzen nur rum.
Wie lange habt ihr jetzt das Programm schon getestet?
Die Regelorganisation ist im letzten Jahr gelaufen. Wir haben zum Anfang des Jahres die Organisation sozusagen neu sortiert. Die Einheiten und Organisationseinheiten, Berichtswege entsprechend umgestellt. Läuft jetzt also seit gut 8 Monaten.
Und rückblickend würdest du sagen, jetzt schon war der richtige Schritt? Weil ich bin in ganz vielen Firmen mit dabei, irgendwie als Berater oder mit unserer Agentur, wie auch immer. Und manchmal passiert es auch mal, dass man Modelle entwickelt und dann sagt man nach einem Jahr, gut, wir haben es versucht, aber doch, wir lieber zurück, war vorher besser. Passiert auch mal, ist ja auch vollkommen okay.
Ist völlig in Ordnung, ja. Und ich glaube, das muss man sich auch eingestehen. Also ich glaube nicht, dass in letzter Konsequenz alle Kästchen schon am richtigen Ort sind und das wird sich auch immer wieder verändern,
ja.
Aber wir sind natürlich offen dafür, falls wir merken, da passt irgendwas nicht, da müssen wir was verändern, dann gehen wir das auch an.
Okay, also.
Aber generell würde ich sagen, wir haben erstmal einen guten Wurf hingelegt.
Und darauf bist du auch stolz. Doch. Und baulich, ich hätte jetzt auch noch ein bauliches Projekt noch erwartet, wo du sagst, das ist so mein Baby gewesen.
Also ein Baby war jetzt in den letzten Jahren der große Hochbehälter in Petze. Ich glaube, das ist ein Projekt, auf das wir als Unternehmen wirklich stolz sein können. Wir haben 2020 festgestellt, der vorhandene Behälter ist abgängig. Jetzt sind wir 5 Jahre weiter. Das heißt, wir haben einen Behälter geplant. Wir haben uns um das Thema Genehmigung gekümmert. Muss man auch sagen, Deutschland, Genehmigung, Bereich Wasser, Abwasser, ist nicht privilegiert. Das dauert bei uns in Deutschland extrem lange. Infrastrukturbeschleunigungsgesetz gilt nicht für unsere Branche, gilt für Strom, gilt für Gas.
Warum? Kannst du dir aber nicht erklären.
Kann ich dir leider nicht erklären. Ich wäre total froh, wenn es anders wäre. Von daher, wir hoffen, dass wir bei der Politik auch noch was bewegen können in die Richtung, dass solche Vorhaben einfach auch schneller umgesetzt werden können. Und dann natürlich Bauzeit. Ich habe vorhin kurz gesagt, Grundfläche 70 mal 70 Meter, das Gebäude ist bis zu 10 Meter hoch. Ich glaube, der NDR hat darüber berichtet und getitelt, das größte Loch in Niedersachsen. Das war eine riesen Baugrube. Wir haben 50.000 Kubikmeter Erde ausgehoben und auch in weiten Teilen abgefahren.
Krass. Ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, es waren noch ein paar hundert LKWs.
Ein paar tausend
LKWs, die eben abgeführt haben und auch Beton geliefert haben,
ja.
Die ständig im Verkehr waren. Wahnsinn. Muss man mal erstmal verstehen. Ein paar tausend LKWs.
sind echte Mengen, die wir dort bewegt haben. War auch vielleicht nicht ganz einfach für die Anwohner.
Ja.
Natürlich, wenn ich irgendwo am Waldrand wohne und eine sehr ruhige Wohnlage habe und plötzlich weiß ich,
Störung.
Die nächsten 3 Jahre fahren da Tausende von LKWs lang, das ist erstmal nicht schön. Ich hoffe, wir haben es so hinbekommen, dass es für alle noch erträglich war. Wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben.
Du hast eben über die Politik gesprochen. Wie politikabhängig ist eigentlich euer Unternehmen? Also wie genau schaust du dir politische Entscheidungen an? Wie oft sprichst du mit diesem Menschen aus der Politik? Und wie nah seid ihr dran?
Also wir sind schon gut vernetzt mit der Landespolitik auf der einen Seite, dann natürlich aber auch mit der Kommunalpolitik, mit den Landkreisen, zum Beispiel im Harz mit den Landräten. Da sind enge Beziehungen. Zum Beispiel sitzt auch der eine oder andere Landrat bei uns im Beirat der Harzwasserwerke. Also,
okay. Und
da ist viel Austausch.
Aber wenn Entscheidungen gefallen werden, haben sie auch manchmal auch direkten Einfluss auf euch. Und wenn du dir eine Sache wünschen könntest von der Politik, was wäre das? Wäre es das Infrastrukturbesteuerungsgesetz, dass ihr da auch mit dabei seid, oder ist es was anderes?
Also bei dem Infrastrukturbeschleunigungsgesetz, guck, das wäre ein echter Wunsch, dass wir auch mit dabei sind.
Okay.
Das ist wahrscheinlich noch ein langer Weg, dass die Branche mitgedacht wird bei dem Thema. Wahrscheinlich drückt es gerade noch nicht so und ist noch nicht gerade ganz oben auf der Agenda, aber
Was fehlt da? Fehlt da mehr Lobbyarbeit, mehr Kommunikation, mehr Aufklärung?
Ich glaube, da fehlt ehrlicherweise mehr Lobbyarbeit. Und da fehlt auch Druck aus der Branche, dass die Politik erkennt, da ist echter Handlungsbedarf. Und wenn wir die Infrastruktur in Deutschland wirklich grundlegend angehen wollen, dann muss es einfach schnell gehen. Ich verstehe auf der anderen Seite natürlich auch Genehmigungsbehörden, Ämter, die haben alle nur eine begrenzte Menge Personal. Hm. Und jetzt immer mehr Sachen nach oben zu priorisieren, führt natürlich auch dazu, dass wir gewisse Behörden einfach da noch überlasten.
Als wir hier Olaf Lies da hatten, hatten wir uns auch eine Beschleunigung des Verfahrens für den dritten Autobahnanschluss gewünscht. Und weil ja er und auch seine Kollegen immer sagen, die neue Niedersachsen-Geschwindigkeit, und die haben es dann mit Wilhelmshaven auch bewiesen, dass das geht. Und dann hat er aber auch gesagt, ja, aber in Wilhelmshaven hat es auch geklappt, weil auch Gewerbeaufsicht Hildesheim mitgearbeitet hat, weil ganz viele andere auch mitgearbeitet haben, und wir haben ganz viel Personal gebündelt für ein Projekt. Aber wenn sie halt gebündelt sind, dann arbeiten sie halt auch nur dafür gerade. Und dann kann man solche vereinzelten Projekte nach vorne bringen, muss dann aber halt auch sich für Projekte entscheiden und sagen, entweder A oder B, beides zeitgleich geht nicht, auch wegen personellem Engpass. Wo ich aber glaube, dass vor allem in solchen Fällen, wo es ja um Genehmigungen geht, wo es um Bürokratie geht, wo es um Papierkram geht, dass man da ganz viele Prozesse einfach auch optimieren kann, verbessern kann mit KI, dass die Produktivität pro Kopf erhöht werden kann und dass man so dann sowieso viel mehr bearbeiten kann. Ich glaube nur, dass wir das hätten vor 5 Jahren schon vorbereiten müssen, damit wir heute schon mit der KI arbeiten können, heute schon damit Anträge zumindest schon mal vorarbeiten lassen können von der KI. Am Ende kannst du immer noch Menschen verifizieren. Aber dass wir da halt schon ganz viel verpasst haben. Jetzt müssen wir es halt erstmal nachholen, um es danach überhaupt zu benutzen zu dürfen. Aber seine Aussagen war, die sind da dran. Mal gucken.
Ja, die eine Möglichkeit ist das Thema KI. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch drauf gucken und sagen, muss sich alles im Bereich Infrastruktur einem so aufwendigen Genehmigungsverfahren unterwerfen? Oder kann man sagen, für gewisse Sachen schafft man einfach vereinfachte Verfahren, nimmt Sachen raus, damit sie nachher auch in der Genehmigung weniger Aufwand bedeuten?
Okay, aber jetzt meine fiese, konkrete Frage. Wo konkret findest du etwas unnötig?
Gucken wir mal auf Baugenehmigungen für Schachtbauwerke, meinetwegen auch für Pumpwerke, die unter der Oberfläche sind. Ich glaube, da brauche ich ab einer gewissen Größe eine Baugenehmigung. Da könnte man drüber diskutieren, ist das wirklich erforderlich? Ich kenne auch Bundesländer, da ist das deutlich großzügiger gehandhabt. Und da müsste man mal drauf gucken und sagen, passt das in der niedersächsischen Bauordnung? Können wir da einfach mehr Sachen verfahrensfrei stellen oder nur okay. mit der Anzeigepflicht?
Okay.
Dann ist der Aufwand natürlich in der Genehmigungsbehörde umso kleiner.
Das heißt, wenn hier im Podcast der ein oder andere Politiker zuhört, dann ist unser Appell im Schachtbauwerk.
Guckt auf die niedersächsische Bauordnung. Was können wir vereinfachen? Wo können wir auch einfach Genehmigungsverfahren? Wir liegen ja nicht Rohrleitungen aus Spaß irgendwo hin.
Ja.
Weil wir gerade irgendwie meinen, das muss sein. Ich glaube, da einfach mal drauf zu gucken und zu sagen, können wir einfach Planfeststellungsverfahren durch Plangenehmigungen ersetzen? Können wir die Anforderungen an die Genehmigung runterschrauben? Das würde, glaube ich, schon viel helfen.
Dein Blick in die Zukunft. Jetzt hast du noch ein paar Jahre mindestens vor dir bei den Harzwasserwerken. Wenn wir in 2, 3, 4, 5 Jahren nochmal sprechen über die Harzwasserwerke, was ist dein Plan? Wo willst du dir das Unternehmen hinbringen? Was sind so die wesentlichen Veränderungen? Sind es Baustellen? Sind es nochmal andere Strukturen? Sind es Prozessoptimierungen? Ist es der Einsatz von KI? Was ist so deine Vision für die Harzwasserwerke?
Also wir gucken gerade auf Optimierung, auf ehrlicherweise auch auf Effizienzsteigerung. Wir wollen besser werden. Und das geht dann halt auch nur, indem wir ein bisschen drauf gucken, wie Prozesse funktionieren, dass sie optimiert werden. Und das hilft dem Unternehmen dann massiv. Ich glaube, das ist ein Thema, dem wir uns wirklich widmen müssen. Ich glaube, jedes Wirtschaftsunternehmen muss sich mit Prozessen und Effizienzsteigerung beschäftigen, ganz klar. Einsatz von KI wird ein Thema für uns werden. Wir diskutieren auch gerade, ob wir einen eigenen KI-Server uns anschaffen, damit wir einfach Sachen im Unternehmen mit unserer eigenen KI, was weiß ich, ein Large Language Model, was für uns aufgesetzt ist und trainiert ist, bewegen können. Ich glaube, da gibt es viele spannende Ansätze.
Sag mal, schaust du dir auch die globale Veränderung vom Wasserbedarf an? Mir fällt gerade eine Sache ein, jetzt wo wir gerade über KI sprechen. In Amerika steht im Geschäftsbericht von Google drin, dass Google angefangen hat, seit 2017 konstant Wasserfirmen aufzukaufen. Jetzt habe ich mich gefragt, was hat Google jetzt mit Wasserversorgung zu tun? Und dann wurde auch weiter erläutert, dass eben die größte Bremse von KI könnte sein, die Knappheit von Wasser, warum Wasser, oder halt von Strom, weil das Nutzen oder die Benutzung von KI-Rechenzentren dafür der Bedarf von Strom und dann aber zum Abkühlen der Server braucht man halt wieder Wasser. Und wenn man nicht genug Wasser hat, kann man die Server nicht abkühlen und dann können sie wieder nicht arbeiten. Dass das der Grund sein kann für die als größte Bremse der KI-Revolution. Und dann dachte ich mir, krass, okay, also deswegen kauft Google seit 2017 Wasserfirmen auf. Schaut ihr euch sowas auch an, dann geht ihr dann auch mal ein Gespräch mit deutschen KI-Unternehmen, mit Rechenzentren, wo ihr dann sagen würdet, hey, wir hätten da Wasser für euch. Habt ihr da einen Bedarf mit Aleph Alpha, mit SAP, mit wem auch immer?
Also aktuell gibt es keine größeren Anfragen, was Kühlwasserbedarfe angeht. Da wären wir wahrscheinlich auch als Trinkwasserversorger der falsche Ansprechpartner.
Okay.
Ich gucke mal Richtung Innerste, der Chemiepark, der unterhalb der Innerste-Talsperre liegt. Die nehmen zum Beispiel auch Kühlwasser. Die nehmen Kühlwasser aus der Innerste und geben es wieder in die Innerste rein. Aber das ist halt nach unserer Talsperre.
Was ist da der Unterschied zwischen Trinkwasser und Kühlwasser? Also sind es dann nochmal ganz andere Filterstationen? Oder?
Ich brauche für Kühlwasser ehrlicherweise nicht die Qualität, die ich für Trinkwasser brauche.
Okay.
Kann ich deutlich einfacher aufbereiten.
Ja.
Ich weiß, dass es auch in Niedersachsen Bestrebungen gibt, teilweise Brauchwasserwerke aufzubauen, um Wasserstoff zu produzieren. Dafür brauche ich auch nicht unbedingt Trinkwasser. Das geht auch mit einfacheren Qualitäten. Ich weiß, dass Olaf Lies in eurem Podcast so ein bisschen kritisch über das Thema Wasserstoff gesprochen hat. Ich glaube, das müssen wir uns angucken, wie die Entwicklung weitergeht.
Aber ihr wurdet ja auch privatisiert und ihr werdet ja eigentlich prädestiniert dafür, um euer Know-how als Dienstleistung anzubieten oder um eben genau solche Use Cases euch anzuschauen und zu sagen, können wir daraus neue Geschäftsmodelle entwickeln? Aber ihr sagt, nee, unser Fokus ist Wasserversorgung.
Nein, das würde ich jetzt nicht so sehen. Wir haben strategische Unternehmensziele und eins ist natürlich auch das Thema Weiterentwicklung und Drittgeschäft. Das heißt, wenn es Chancen gibt, sozusagen irgendwo zusätzliches Geschäft zu generieren, klar, dann gucken wir da auch drauf.
Okay, okay. Also, spannende Einblicke, wie immer, in diesmal Wasserwirtschaft. Ich glaube, wir haben noch die Abschlussfrage, wie immer in unserem Podcast. Wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Mein Lieblingsplatz in Hildesheim ist ehrlicherweise auf dem Dach von Niedersachsen-Metall, vom Arbeitgeberverband. Das finde ich grandios. Super Ausblick. Wir sitzen ja auch gerade hier im Raum, ein Stockwerk tiefer. Und ich finde, wenn man da oben auf dem Dach steht, man kann super über Hildesheim gucken. Man sieht den Dom, man sieht das Michaeliskloster. Das ist schon ein schöner Platz.
Dann gehen wir beide jetzt da ein Selfie machen. Und vielen Dank für deine Zeit.
Danke, Hasra.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.